Deutschlandfunk Interview.
Alexander von Humboldt, nach ihm sind in der ganzen Welt Flüsse, Pflanzen und Tiere benannt, Schulen, Straßen und Meeresströmungen. Bereits zu Lebzeiten war er so etwas wie ein Popstar. Nach seiner Südamerika-Reise, die er von 1799 bis 1804 unternahm, wurde er von den Einheimischen regelrecht gefeiert. Napoleon soll bei seiner Rückkehr wütend darüber gewesen sein, dass der Naturforscher populärer war als er selbst. Kein Wunder, sein Wissensdurst führte ihn über die halbe Welt. Natur, Geschichte, Archäologie, Kunst, Kultur, Sprachen, er interessierte sich eigentlich für alles und berichtete ohne Unterlass von seinen Eindrücken und Erkenntnissen in Zehntausenden von Briefen und Memos und in den berühmten öffentlichen Kosmos-Vorlesungen in Berlin, die rappelvoll waren. Wie hat er das geschafft? Was trieb ihn an? War er wirklich so etwas wie ein Vorreiter der Umwelt- und Klimaschutzbewegung? Das wird im 250. Jahr nach seiner Geburt lebhaft und durchaus auch kontrovers diskutiert. Heute und morgen zum Beispiel bei einer großen Veranstaltung in Berlin, dass die Stiftung Humboldt-Forum gemeinsam mit dem Goethe-Institut im Berliner Schloss ausrichtet. Anlass natürlich der Geburtstag Humboldts. Am 14. September, also morgen 1769, war er in Berlin geboren worden. Mit dabei heute Abend Andrea Wulff, Autorin von Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur und der neu erschienenen Graphic Novel Die Abenteuer des Alexander von Humboldt. Schönen guten Morgen, Frau Wulff.
Guten Morgen.
Frau Wulff, war Alexander von Humboldt ein moderner Mensch?
Ja, auf jeden Fall würde ich sagen. Alexander von Humboldt sah sich nicht so sehr nur als Deutscher oder als Preußer, sondern sehr als Weltbürger. Und ich glaube, das ist dieser internationale Aspekt. Humboldt war ein Vordenker in vielen Sachen, die auch heute noch unser Denken prägen. Aber ich glaube, wir müssen auch so ein bisschen vorsichtig sein, ihn nicht nur auf einen Sockel zu setzen. Humboldt ist natürlich auch eine Person aus dem 18. und 19. Jahrhundert, nicht aus dem 21. Jahrhundert.
Das ist schon klar, da kommen wir auch später sicherlich noch näher drauf zu sprechen. Wenn man seinen Nachlass sich anschaut, der besteht aus Zehntausenden Briefen, Memos und Aufzeichnungen, die klebte er, nach dem, was ich da gelesen habe, zusammen. Er dachte in Verknüpfungen, das Ganze ein riesiges Konglomerat an Fakten, an eigenen und fremden Ideen und Überlegungen. Die Zeit hat dieser Tage über ihn geschrieben, er schuf sich damit sein eigenes Internet. Können Sie dem was abgewinnen?
Ja, das kann man schon so ein bisschen so sagen. Ich sag mal so, das ist wie so ein analoger Hypertext vielleicht. Also wenn man Humboldts Manuskripte sieht, also als ich die gesehen habe im Archiv, als ich die Recherche für mein Buch gemacht habe, hat es mich wirklich umgehauen, weil das sind wirklich... Er reißt Sachen aus Büchern aus Zeitungsartikeln. Über Jahre hinweg klebt er immer wieder neue Sachen drauf. Und man endet mit so einer Art mehrschichtigen Collage seiner Gedanken. Und für mich ist das wirklich ein Zeugnis für einen sehr rastlosen Geist, aber auch jemand, der in Netzwerken denkt und wirklich nicht linear denkt. Humboldt hat in Zusammenhängen gedacht. Humboldt hat immer alles miteinander verglichen. Und wenn man sieht, wie er seine Sachen ordnet in Briefumschlägen, die er dann wieder umsortiert, wenn er neue Bücher schreibt, kann man das vielleicht ein bisschen damit vergleichen. Und Humboldt hat immer daran geglaubt, dass er auch in einem Netzwerk der Wissenschaftler und der Künstler ist. Also Humboldt hat nicht alleine für sich gearbeitet, sondern Humboldt hat Ideen, die sozusagen so rumflogen, hat er zusammengeführt, hat immer wieder mit anderen zusammengearbeitet, hat sogar mit 70 nochmal die Schulbank an der Universität Berlin gedrückt. Also war auch immer sehr offen für alles, hatte eine sehr dynamische Vorstellung vom Wissen auch.
Und wäre sicherlich heute bei Facebook und Twitter, wenn Sie sagen, er hat in Netzwerken gedacht und auch gearbeitet. Was würde er sagen heute zu Fridays for Future?
Das ist immer sehr schwer, das zu sagen, was eine historische Figur heute sagen würde. Was ich dazu sagen kann, ist, dass Humboldt ein Wissenschaftler war, der die Emotionen auch in der Wissenschaft erlaubt hat. Also Humboldt hat auf der einen Seite 42 wissenschaftliche Instrumente durch Lateinamerika geschleppt, auf der anderen Seite immer wieder gesagt, die Natur muss gefühlt werden. Für mich ist das Friday for Future Movement das erste Mal eigentlich, dass eine emotionale Dimension zugelassen wird in der Diskussion, zumindest in der politischen Diskussion des Klimawandels. Also das ist ja eine Diskussion, die immer doch sehr auf harten Fakten sozusagen beruht, auf Statistiken, auf Zahlen, die uns vor die Füße geknallt werden. Und für mich haben die Kinder und Teenager eine emotionale Dimension dazugefügt, die wir bisher noch nicht hatten. Also die trauen sich darüber zu reden, wir müssen in Panik geraten. Und vorher hat sich keiner getraut, über den Zauber der Natur zu sprechen, darüber, dass wir nur das beschützen, was wir lieben. Und da denke ich, kann man Humboldt schon auch so ein bisschen als einen Vordenker oder eine Inspiration sehen, weil Humboldt immer wieder, obwohl er von seinen Messungen besessen war, genauso zugelassen hat, dass wir die Natur doch nur auch über unsere Fantasie und über unsere Emotionen begreifen.
Und er hat sich ja auch mit dem Thema Klima beschäftigt. Er hat ja festgestellt, in Südamerika, glaube ich, dass die Rodung von Wäldern, die er da beobachtet hat, auch das Grundwasser hat absinken lassen und sogar auch das lokale Klima beeinflussen kann, auch das regionale Klima. Und er sprach von Menschenunfug, der die Naturordnung zerstört.
Genau. Humboldt hat also während seiner Reise durch Lateinamerika gesehen, dass die Natur einmal ein Netz des Lebens ist, ein Web of Life, und hat auch gesehen, diese Zusammenhänge gesehen und hat dann auch den vom Menschen verursachten Klimawandel verstanden. Also schon im Jahre 1800 hat als erster die grundlegende Bedeutung des Waldes für unser Ökosystem erklärt, ohne das Wort Ökosystem zu benutzen. Also hat darüber gesprochen, dass die Bäume zum Beispiel gegen Bodenerosion schützen, dass Bäume Wasser speichern können. Und hat dann in Mexiko, hat er sogar gesagt, ich glaube, dass die Menschen die Natur hier vergewaltigen. Also er ist sehr, sehr deutlich in seiner Anklage, was dort passiert, wie der Mensch die Natur zerstören kann. Ich habe eine Tagebucheintragung gefunden, wo er gesagt hat, er könnte sich eine Zukunft vorstellen, wo die Menschen auf ferne Planeten reisen werden. Und dann hat er gesagt, wenn das passiert, werden wir unsere tödliche Mischung aus Gier, Ignoranz und Gewalt mitnehmen und diese Planeten genauso veröden lassen, wie wir es schon mit der Erde getan haben.
Kann man durchaus als Kapitalismuskritik auch lesen. Alexander von Humboldt, der war ja immer wieder neuen Interpretationen unterworfen, die mehr über die jeweilige Zeit aussagte als über ihn selbst.
Ja.
Seine Interpretation als erster Umweltschützer, die Sie ja auch so ein Stück weit vertreten, gehört die auch in diese Reihe, dass sie mehr sagt über uns als über ihn?
Also ich würde sagen, grundsätzlich sagt Geschichtsschreibung sowieso sehr viel über die Zeit, wo es geschrieben worden ist, weil wir Historiker natürlich durch die Sichtweise unserer Zeit auch auf diese Dokumente und Manuskripte gucken. So, also von daher natürlich. Und bei jemandem wie Humboldt ist es vielleicht noch mehr, weil Humboldt so viele verschiedene Facetten hatte und in so vielen verschiedenen Disziplinen gearbeitet hat. Aber ich würde trotzdem schon auch sagen, dass diese Kritik, die er dort hat, über die Macht des Menschen, die Natur zu zerstören, ist schon auch sehr deutlich. Also das ist jetzt nicht nur eine Interpretation aus der heutigen Zeit, sondern das sind vielleicht Dinge gewesen, die, ich sag mal, am Anfang des 20. Jahrhunderts Wissenschaftler und Historiker nicht so interessiert haben. Und deshalb haben sie diese Stellen in seinen Büchern und in seinen Manuskripten ignoriert.
War Humboldt ein Opportunist?
Also ich würde sagen, Humboldt war ein Diplomat, der einen sehr guten Balanceakte ausüben konnte. Er hat auf der einen Seite ja als Kammerherr für den preußischen König gearbeitet und auf der anderen Seite doch sehr linksliberale politische Vorstellungen gehabt. Ich weiß nicht ob er Opportunist war. Humboldt hat auch immer wieder Künstlern und Wissenschaftlern in Not geholfen, aber er war auch ein sehr guter Publizist für seine eigenen Gedanken, hat seine eigene Pressearbeit sehr gut geleistet. Also weiß ich nicht, ob er ein Opportunist.
Und er holte sich auch die Erlaubnis zur Forschung in Südamerika beim spanischen König. Antikolonial ist das ja nicht unbedingt. Damit sind wir vielleicht beim nächsten Stichwort. Es ist ja noch nicht lange her, Frau Wulff, dass über das koloniale Erbe der Kolonialmächte diskutiert wird, über die Rückgabe auch von Raubkunst, von Beutekunst, die in europäischen Museen gelandet ist. Das ist ja auch ein zentrales Thema beim Aufbau des nach ihm und seinem Bruder Wilhelm benannten Humboldt-Forums, jetzt in Berlin im neu aufgebauten Stadtschloss. Alexander von Humboldt, welches Verhältnis hatte er zu Indigenen?
Also Humboldt wird natürlich immer gerne dann auf der einen Seite als Paradebeispiel benutzt für jemanden, der nicht mit der typisch europäischen Sichtweise durch Lateinamerika gereist ist. Dann wird er auch gerne wieder für die andere Seite benutzt, dass er Imperialist war. Ich würde sagen, Grundsätzlich ist Alexander von Humboldt jemand, der die indigenen Völker doch mit einem sehr viel größeren Respekt behandelt hat und auch gesehen hat als andere Europäer. Er hat sie nicht als Barbaren gesehen. Er hat irgendwann mal gesagt, jedes abstrakte philosophische Konzept einer europäischen Sprache kann auch in einer indigenen Sprache ausgedrückt werden. Also er ist zurückgekommen mit einem Porträt Lateinamerikas, das hochentwickelte Kulturen gezeigt hat. Aber natürlich hat er auch ab und zu mal ziemlich daneben gegriffen. Es gibt zum Beispiel ein Beispiel, wo er am Orinoco aus einem Grab der indigenen Völker Skelette mitnimmt und nach Europa schickt. Das ist natürlich dann doch genau so, wie wir das dem 19. Jahrhundert anklagen.
Aber und da hat er auch keine Probleme damit, dass die Indigenen dagegen protestiert hatten. Wird er also nachträglich ein bisschen verklärt?
In dem Moment nicht, aber er hat nachträglich darüber geschrieben und hat das bereut. Und grundsätzlich muss man schon sagen, dass er, er hat auch immer wieder gesagt, dass die indigenen Völker die besten Naturbeobachter sind, die besten Geografen sind, die er kannte. Also da ist auch schon ein sehr großer Respekt gewesen.
Mhm. Frau Wulff, wir leben in Zeiten der Klimakrise, des Populismus, des Rechtsnationalismus. Was würde uns Alexander von Humboldt raten, wenn er heute noch leben würde?
Da muss ich genauso wieder sagen, das weiß ich nicht. Ich kann ihn nur sozusagen aus meiner Sichtweise des 21. Jahrhunderts interpretieren. Was ich weiß, ist, dass er schon im Jahre 1800 den vom Menschen verursachten Klimawandel angeklagt hat. Was ich weiß, ist, dass Alexander von Humboldt ein ganz internationaler Mensch war, der geglaubt hat, zum Beispiel, dass Wissenschaften sich nicht von nationalen, politischen und religiösen Grenzen hätte einschränken lassen sollen. Also von daher ist er eigentlich genau das Gegenteil von dem, was jetzt gerade passiert, dieses rechtspopulistische, immer nationaler werdende. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Alexander von Humboldt gemacht hat.
Was ist das Bemerkenswerte an Alexander von Humboldt? Weshalb sollte man sich mit ihm heute noch beschäftigen? Was würden Sie sagen?
Für mich ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass Humboldt die Kunst und die Wissenschaft zusammengebracht hat. Etwas, was wir heute wo wir heute so eine scharfe Trennlinie zwischenziehen, dass wir schon Kinder im Alter von 6 in diese Schubladen reindrängen, ob sie eher künstlerisch sind oder eher mathematisch sind. Und ich glaube, dass wir solche großen Themen wie die Klimakrise nicht nur Wissenschaftlern, Politikern und Ingenieuren überlassen können, sondern dass auch Künstler, Dichter, Schriftsteller daran beteiligt sein müssen. Und ich glaube, dieses Zusammenbringen der Kunst und der Wissenschaft ist für mich ein Aspekt, zusammen mit dem internationalen Aspekt von Alexander von Humboldt, der auch heute noch ganz wichtig ist und wo er nicht so sehr auf dem Sockel sitzen soll als Held, sondern wirklich als Inspiration kann er uns dienen.